eine umfassende Sonnenklare. Das ist die nächste Darstellung. Hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Aber gibt es ja Fragen oder Reaktionen?
Du hast am Anfang erwähnt, dass der Frank irgendwie das ihm vorgeworfen wurde, wäre geisteskrank?
Ja.
Also seine Kollegen fanden sein Spiel nicht toll, oder?
Bitte?
Seine Kollegen, also war das einfach, war das quasi eine Verleumdungsaktion?
Ja, schon. Also das war ganz rein machtpolitisch sozusagen.
Ja, wahrscheinlich solche Reaktionen. Aber es sind so, Sie haben wirklich wichtige Fragen angesprochen und es gibt da viele Facetten. Zunächst einmal der historische Zusammenhang. Sicherlich das, was Freud schreibt, vor allem im Oedipus-Komplex. Es ist eine Verknüpfung zwischen zwei Ebenen. Einer ist dieses elementare Erlebnis, dass er zumindest, sagen wir, behauptet hat, tatsächlich unter der klinischen Bedingung beobachtet zu haben, ja, dass diese Entstehung des Sexualtriebs ausgerichtet auf die Mutter und dann Repression seitens des Vaters. Also er beschreibt das als eine wissenschaftliche Tatsache, die durch wissenschaftliche, strenge Methoden tatsächlich festgestellt und sozusagen empirisch nachgewiesen werden kann. Inwieweit man so etwas überhaupt feststellen und nachweisen kann, bleibt aber letztendlich dahingestellt. Wenn man genau analysiert, wie Freud das klinisch beweisen wird, dann entsteht ganz bestimmt Bruch, ja, zwischen diesen klinischen Angaben und der Interpretation. Man kann sich ganz gut vorstellen, auch andere interpretatorische Schemes. Zumindest haben wir aber diese Beschreibung, die als objektivwissenschaftliche zunächst einmal verkauft wird. Dann aber auf der anderen Seite haben wir diesen Mythos, ja, der Oedipus-Mythos. Und wir haben diese Verknüpfung. So entsteht eine merkwürdige Figur, die sicherlich eine sehr große verführerische Kraft hat für den bürgerlichen Leser. Der erlebt irgendwo in Wien, in mehr oder weniger geregelten Verhältnissen, Vater ist Rechtsanwalt, Mutter ist zu Hause, sonst passiert nichts viel. Und er hat allerdings klassische Bildung. Ja, das heißt, er hat schon einiges, musste ein bisschen Griechisch, ein bisschen Latein lesen können. Also hat diese Heldengeschichten, Mythen und so weiter in den Kopf. Und dann liest er gleich, er ist so wie Oedipus. Und Oedipus ist wie er. Dieser Kurzschluss, diese Verknüpfung, diese Identifizierung zwischen einem bestimmten mythischen Narrativ auf der einen Seite und Psychologie-Reflexion, Selbstreflexion auf der anderen Seite hat eine unglaublich verführerische Kraft. Kann man sich vorstellen, dass irgendjemand schon am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat man wenig gelesen, vor allem Griechen hat man nicht mehr gelesen. Lateinisch hat er auch nicht einmal narrative Literatur der 19. Jahrhundert wurde wirklich gelesen. Diese ganze humanistische Bildung wurde im Grunde gerettet durch die Psychoanalyse, weil man gesagt hat, das ist nicht die Geschichte von Oedipus, das ist nicht die Geschichte von das und jenes, das ist ihre eigene Geschichte, das ist das, was bei ihnen zu Hause passiert. Ja. Also es ist nicht mit Hamlet passiert, es ist nicht mit Oedipus passiert, also mit den Leuten, die sie im Wesentlichen nicht interessieren, für die sie nicht interessieren und das ist gesagt, sie einfach nicht angeht. Ja. Sondern es ist bei ihnen zu Hause. Es ist so, wie man jetzt sagt, sie essen Hormonfleisch. Ja? Jetzt weiß ich zu Hause. Und so beginnt man zu interessieren sich dafür, was mit den Hormonen überhaupt ist, sind ja, wie die durch die Filter mit. Also ein Wissen, das man generell nicht anstreben würde, aus einem abstrakten Interesse. Ja, du interessierst dich nur für so etwas wie Schweinefutter. Ja? Aber plötzlich entsteht dieses Interesse, Leute beginnen sich zu informieren. So hat eine große Schicht des Bürgertums plötzlich begonnen, sich zu informieren über die griechische Mythologie. Und das ist ja typisch unter dem Einfluss von Nietzsche. Zunächst einmal, das hat Nietzsche erfunden, sicherlich. Als erster mit dionysischen und apollinischen, wo er sagt, Sie, meine Freunde, Sie sind zerrissen zwischen zwei Prinzipien, apollinisch und dionysisch. Und da haben sie gesagt, ja, wirklich, also, muss man noch einmal nachlesen. Und so gab es ja diese zweite Welle, ja, nicht wahr? Der antikisierende, das antikisierende Bewusstsein in Form einer gewissen Selbstreflexion. Nun, die wurde aber gleichzeitig, diese Spaltung, also diese Verknüpfung, löste sich im Grunde in zwei Richtungen. Eine Richtung führt über Rank, aber noch radikaler Richtung Jung. Ja, und praktisch der ganze psychoanalytische Schule wurde zerrissen zwischen orthodoxer Freudscher Linie auf der einen Seite und jungianische Linie auf der anderen Seite. Also die Frage war im Grunde folgende. Was tut die Psychoanalyse? Ist es ein Mittel, die Kultur zu dekonstruieren? Wie man heute sagen würde. Das heißt, zu demythologisieren, in Frage zu stellen, durch die Rückführung der heroischen Taten auf die niedrige sexuelle Motive zu entfernen, gleichzeitig aber zu disziplinieren, auf jeden Fall aber gefügig zu machen oder ganz im Gegenteil die kleinbürgerliche sozialen Leidenschaften einzuschreiben in eine große Bildungsgeschichte des europäischen Geistes, so dass diese Rancune ja zwischen Mutter und Vater und Sohn, also dieser Dreieck, ja, plötzlich erscheint als Feld einer tausendjährigen sozusagen Auseinandersetzung mit all diesen mythologischen Overtönen. Und Jung geht in eine Richtung und sicherlich radikalisiert weiter und weiter diese mythologische Lektüre der individuellen Psyche, also Erhöhung, die Politik der Erhöhung der Seele, die Politik der Erhöhung der Gefühle, die Politik der Sublimierung, die Politik der Mythologisierung, so dass sozusagen der Mensch sich, je mehr er Jung liest, wichtiger und wichtiger erscheint. Ja. Das ist sozusagen ein bisschen Rank auch, aber bei Jung ist es ganz deutlich, wenn man schon 3, 4 Bände gelesen hat, was ich in meiner Jugend gemacht habe, oder 5 sogar, dann beginnt man sich sehr zu schätzen. Ja. Aber kleinste Gefühle und kleinste Regungen und Eindrücke, plötzlich bekommen so eine mythologische Dimension. Das ist ja ein extremer, aber auch der bestmögliche Ausdruck davon, ist der Siddhartha von Hermann Hesse oder Narzissen Bollmann, wo er wirklich sozusagen seine eigene Geschichte erzählt in jungianischen Begriffen, also sozusagen die Weltgeschichte des Geistes. Der andere Weg war eben dieser Weg der Sublimierung und Kritik, Skepsis, also der Freudsche Weg. Und dazu noch kam, das waren 30er Jahre, der ganze Antisemitismus und die ganze Geschichte. Und die jungianische Philosophie hat sich mehr und mehr verkauft als die arische und sozusagen die wahre. Und die die freudische Linie, also den jüdischen Kritiker. Und so war der Streit, der angefangen hat als Richtungsstreit, ist extrem überlagert von dieser jüdisch-arischen Kontroverse, sodass diese Entzweiung innerhalb der Psychoanalyse sofort in Zusammenhang gebracht worden war mit der ganzen ideologischen Misere und Spannung damaliger Zeit. Also die jungianische Linie oder objektiv gesehen die irakische Linie geht sozusagen in Richtung des arischen Mythos, wobei Freud eine kritische Position auf eine griechische Position beharrt. Jetzt stellt sich die Frage, was ist sozusagen der Punkt der Kritik? Also wo sozusagen ist der Ort, an dem die Auseinandersetzung im Endeffekt stattfindet? Und das ist tatsächlich der Begriff des Willens, ja, wie Sie da darauf hingewiesen haben. Nur was ist der Mensch? Ja, nicht wahr? Der Mensch ist Körper und Seele, das wissen wir. Also der Mensch kann zweierlei, entweder begehren oder nachdenken. Unter Juzanel wurde der Mensch als eine problematische Einheit aus diesen zwei Fähigkeiten gesehen. Und zwar grundsätzlich defizitär, und zwar deswegen grundsätzlich defizitär, weil sozusagen das Begehren denkt nicht einfach und das Denken ist machtlos. Daraus, dass ich irgendetwas denke, sozusagen folgt zunächst einmal nichts, weil meine Gedanken sind nur sozusagen Vorstellungen, die ja einen gewissen Mechanismus ihrer Verwirklichung, falls sie verwirklicht werden sollten, vorsehen. Ja, es muss sozusagen so wie eine Apparatur sein, so etwas wie eine Maschine, ja, die fähig wäre, meine Vorstellungen, die an sich keine Kraft haben. Ja, das ist sehr wichtig. Auch die sogenannte, wir haben das in einem anderen Zusammenhang diskutiert, sogenannte wahren Gedanken, ja, haben keine Überzeugungskraft. Auch wenn ich sage zum Beispiel, 2 plus 2 sind 4 oder dieser Tisch ist weiß, es sind zwar wahre Aussagen, aber sie haben keine autonome Kraft, nicht einmal eine Überzeugungskraft. Zum Beispiel, man kann sagen, ja gut, vielleicht ist es wahr, aber ich teile diese Meinung nicht. Ja, vielleicht ist es weiß, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, vielleicht ist es eine Sinnestäuschung. Oder vielleicht 2 plus 2 ist 4 in dieser Art. Mathematik, vielleicht gibt es eine andere. Es gibt keine Überzeugungskraft, es gibt keinen Mechanismus, sogar im geistigen Leben nicht einmal zu sprechen von einem realen Leben. Das heißt, es muss etwas Reales sein, was fähig wäre, Gedanken mit Realität zu verbinden. Nun, was ist das beim Menschen? Dann der menschliche Körper. Körper ist der Ort, so eine Maschine, die den Menschen mit sozusagen die Realität, die physische Realität, mit den Gedanken unter Umständen verbinden könnte. Allerdings, je weiter die Aufklärung fortgeschritten hat, desto weniger hat man daran geglaubt, und zwar deswegen, weil der Körper in erster Linie als ein materieller Gegenstand der Welt involviert ist in alle möglichen anderen Vorgänge, weltliche Vorgänge, Naturvorgänge. Der Körper ist ein Gegenstand unter anderen Gegenständen. Und es ist überhaupt nicht klar, wie dieser Gegenstand im Unterschied zu allen anderen so agieren könnte, dass er sich sozusagen herausbrechen würde aus der Ordnung der Natur und plötzlich begonnen hätte, so etwas wie der eigenen Willen eben halt zu entwickeln. Die Frage ist, wie ist das überhaupt möglich? So etwas wie einen Körper in der Welt als Ding unter anderen Dingen zu denken, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber trotzdem so etwas wie eine Energie oder wie ein Motor oder wie eine Kraft oder wie eine Maschine, also wie auch immer zu denken, das von sich aus irgendwie agieren könnte in dieser Welt. Also nicht passiv, sondern aktiv geworden wäre. Und diese Frage führt tatsächlich zur Frage nach der Beschaffenheit des Willens. Der Wille ist allerdings nicht etwas, also die Fähigkeit zur autonomen Aktion ist tatsächlich nicht etwas, was man im Körper zu finden, was im Körper zu finden wäre. Nicht einmal das Denken kann im Körper gefunden werden. Ganz zu schweigen vom Willen. Das heißt, der Wille ist ontologisch nicht verankert. Wir können die Vorhandensein des Willens, der Freiheit und so weiter einfach nicht feststellen. Wir können sie zwar denken, aber sie sind keine Tatsachen. Und sind sie keine Tatsachen, bedeutet das, dass sie als Erklärungsmodell für die Aktivität des Körpers, und darum geht es letztendlich, einfach nicht taugen. Weil man sie einfach als eine empirische Realität nicht feststellen kann. Man kann nicht feststellen, so etwas wie autonome Wille. Man kann so etwas wie autonome Wille denken idealistisch, so dass es zum Beispiel Hegel gemacht hat. Für Hegel war aber der Held derjenige, der ein Gesetz vertritt. Zwar aber nicht unbedingt ein geltendes Gesetz, aber so etwas wie ein kommendes Gesetz. Das heißt, der Held, eben dieser kreative oder schöpferische Held, das ist so wie ein Lonely Cowboy, ja? Das ist so ein Sheriff ja, im Wilden Westen. Der kommt und sagt, Sie haben kein Gesetz oder ein falsches. Und ich bin ein Gesetz. Zunächst einmal bin ich allein Vertreter. Das ist das kommende Gesetz. Das Gesetz, das noch nicht da ist. Aber ich etabliere dieses Gesetz. Ich etabliere dieses Gesetz dadurch, dass ich Anhängerschaft finde und die diesem Gesetz nicht unterwerfen werden, erschieße, die dich unterwerfen werden, begrüße oder belohne. Im Endeffekt, am Ende des Films, wir wissen, alles fühlt sich gut, alles ist befriedet, mehr oder weniger alles geht gut. Dann geht dieser Sheriff weiter, ja, zu einer anderen, von Dodge City zum Beispiel, zu einer Crazy City, ja, und so. Das ist der Held, der immer weitergeht, immer Grenzen überschreitet und so weiter. Aber interessanterweise, das, was er in Dodge City tut, ist absolut genau gleich, was eine Crazy City tut. Was die Crazy City tut, ist genau das gleich, dem gleich, was Mad City tut. Findet immer ein Mädchen verbirgt sie, es sind nur zwei, eine ist sündig und so. Und das passiert. Er ist immer zerrissen, am Ende einer stirbt und er wird schwer verwundet. Das erleichtert ihm die Wahl. Auf jeden Fall, der Prinzip Mythos und das Prinzip des mythischen Heldentums, und das wurde ja zu Recht erkannt und beschrieben von Walter Benjamin, ist das Prinzip Wiederholung. Wenn auf der einen Seite der mythische Held ständig behauptet, kreativ, schöpferisch zu sein und Grenzen zu überschreiten, auf der anderen Seite verkörpert er sich die Figur der Repression und Selbstrepression. Also das kommende Gesetz, das noch nicht repressiv wirkt, aber repressiv werden soll. Kommt dieses Gesetz zum Zustand der absoluten Repression in Bezug auf den Helden selbst, wie in Bezug auf die Gesellschaft, dann zieht der Held weiter und etabliert das neue Gesetz, das heißt ein neues System der Repression, noch einmal. Das heißt, es ist eine ständige Wiederholung der Repression. Ja, so wie sozusagen ständige Neuetablierung des Gesetzes und der Selbstrepression und der Repression und der Gesellschaft. Scheint innovativ zu sein, passiert immer das Gleiche. Das heißt, das Prinzip des Mythischen ist ein Prinzip der Wiederkehr des Immergleichen, wie Nietzsche zu Recht sagt. Das ist kein innovatives Prinzip, sondern das ist das Prinzip der Reetablierung, ständige Reetablierung des Gesetzes und der Repression. Das hat zum Beispiel Benjamin nicht gefallen. Dafür hat er mythischen Helden und den Mythos kritisiert. Das gefällt zum Beispiel Nietzsche. Dafür lobt er den Mythos. Ja? Gerade nicht durch die schöpferische Kraft, sondern durch die Wiederholung, die tiefe Lichter der schöpferischen Kraft. Sondern die Wiederholung, die wiederholte Repression ist im Grunde das, was sozusagen das Sein offenbart, jenseits sozusagen alle das Leben selbst, ja, in ihrer inneren Repressivität, in seiner inneren Repressivität, in seiner inneren Selbstwiederholung, jenseits aller idealistischen Ansprüche auf die Kreativität, die ja in der Kunst vielleicht gelten können, aber nicht einmal dort. Weil im Endeffekt das Einzige, was der Held tut, wie auch immer seine Kunstwerke aussehen, ist, dass irgendwelche Dinge produziert und diese Dinge dann verkauft, im Museum aufstellt, dann stirbt und es wird ein Katalog rausgegeben. Wir haben sozusagen, zwar sehen die Bilder ein bisschen unterschiedlich aus, obwohl nicht so sehr. Wenn man sozusagen die irdische Geschichte anschaut, sieht es mehr oder weniger alles gleich aus. Aber vor allem die gesellschaftspolitische, soziale, institutionelle, intellektuelle Rahmen, in dem das alles passiert, wird sozusagen ständig wiederholt. Das heißt, der Künstler ständig bricht diese Grenzen, produziert diese Werke, etabliert sein Gesetz, zumindest im Rahmen seiner Galerie, befreundeter Kritik und einigen Museumskuratoren. Und dann wird, wie man so sagt, vereinnahmt. Aber im Grunde, es ist diese Vereinnahmung war sein eigenes Ziel von Anfang an, weil Vereinnahmung ist nicht anderes als Gesetzgebung und als Gesetzgeber hat er von Anfang an agiert. Das ist alles nicht schlimm. Man kann sozusagen der Logik des irischen Mythos folgen und die ewige Wiederholung des Gleichen als Amor Fati sozusagen feiern. Man kann das nicht mögen und aus dem Kreislauf des Seins ausbrechen wollen, wie Benjamin. Die Frage, die theoretische Frage, die Freud aber stellt, bleibt trotzdem in beiden Fällen unbeantwortet. Und die Frage ist, wie ist diese Repression, inklusive Selbstrepression, vor allem Selbstrepression, überhaupt möglich? Das heißt, woher kommt das, woher bekommt das Repressive die Energie zur Repression? Ja? Nun, wir haben das im Falle der Polizei, ja, wissen wir das. Da sind die Kriminelle sozusagen in Uniform. Das heißt, damit man sozusagen überhaupt fähig wäre oder staatfähig wäre zu Unterdrückung, ja, zu Repression, und Held zu sein bedeutet fähig zu sein zu Repression, Selbstrepression und Repression der anderen in Form der Unterwerfung. Eine Form, was ist der Künstler? Der ist derjenige, der Materie und sich selbst einer Form unterwirft, ja, einer Form gibt. Das heißt, die Materie und sich selbst und die Umgebung formt. Das heißt, die Repression und Unterdrückung aussetzt. Die Frage ist, der Polizei sozusagen seines Willens aussetzt. Die Frage ist allerdings, von wo kommt hier diese Polizei her? Ja, was macht ihre Kraft aus? Und sozusagen, jeder amerikanische Film zeigt uns, der beste Sheriff ist der frühere Gangster, ja, oder der frühere Auto. Das ist die Grundfigur des deutschen Denkens. Sozusagen die Energie der Ordnung ist die kriminelle Energie, die sozusagen zweifach kriminell wird. Das heißt, sie ist nicht nur von Anfang an kriminell, sondern sie kehrt gegen sich selbst auf eine kriminelle Weise zurück. Es ist also nicht nur so, dass der Held gegen die Ordnung kämpft, sondern er verrät sogar seine eigene Kriminalität. Ja? Man weiß es ganz genau, ja, einfach. Immer durch die Filme, die amerikanischen Filme sind immer sozusagen, weil sie kommen aus einer, auf eine spontane Weise der psychanalytischen sozusagen Kultur, ja, die eigentlich durch die Psychanalyse geformt worden ist, die einzige auf der Welt. Der Held ist immer derjenige, der sozusagen sein kriminelles Milieu verrät. Ja. Irgendwann verwirft er sich seinen besten Freund und erschießt ihn am Ende des Lebens, ja, weil er immer noch böse geblieben ist und er ist schon zum Guten gegangen. Das heißt, es gibt keine, und das ist die Voraussetzung, ob wir ihn teilen oder nicht, ja, es ist allerdings eine tiefe Einsicht von Freud, dass die eigentliche und die einzige Energiequelle, die wir haben, die wir ausbeuten können, das ist die kriminelle Energie des Begehrens, was die Liebe da ist. Das ist alles Zerstörende, Übertretende, sich selbst nicht zügelnde, rein materielle Energie. Die ist so wie Dampfmaschine. Ja? Im Grunde das Modell von Freudscher Psychoanalyse ist offensichtlich Dampfmaschine. Also das, was verdampft, ja, was zum Verschwinden eben bringt, das, was auflöst, sozusagen kontrollierte Explosion, ja, etwa kontrollierte Zerstörung, die Atombombe, ja, Atombombe, kontrollierte Zerstörung ist das, was Energie erzeugt, die Zivilisation, diese Zufuhr an Vitalität und an Willens- und körperliche Willensmöglichkeiten gibt, dass diese Zivilisation dann ausbeuten kann. Ja, nicht wahr? Das ist Feuer, nicht wahr? Das alles verbrennt, aber in kontrolliertem Zustand trotzdem zivilisatorisch wirkt. Das ist der Dampf, das ist die Atomenergie und so weiter. Die Energie kann nur zerstörerisch sein. Und nur rein körperliche. Es gibt keine geistigen Quellen. Bei geistigen Quellen wirken nicht materiell. Damit irgendetwas materiell wirken kann, muss es eine rein materielle Quelle sein, die mit Willen, Denken und so weiter nichts zu tun hat. Sie muss nachweislich, empirisch in der Welt selbst als eine reale wirken. Dann erst gibt eine solche Quelle, dann kann sie auch kontrolliert ausgebeutet werden. Ja. Aber sie muss es zunächst einmal geben. Es gibt keine. Dieser Trieb, zu Recht oder zu Unrecht, ist für Freud die Sexualität. Ich habe darüber mit Žižek diskutiert und mit einigen anderen Freunden. Ich bin nicht so sicher, dass es so eine absolute Quelle ist. Ja. Ich denke, die lange Geschichte des Mönchtums und so weiter, aber einfach die Tatsache, dass die meisten Menschen die meiste Zeit irgendwo anders, ja, nicht in sexuellen Träumen verbringen, sondern ganz entspannt, ja, zum Beispiel Bücher lesen und so weiter und so fort, schon ein bisschen zeigt, dass diese Energie in ihrer Wirkung und ihrer Effektivität ziemlich überschätzt wird. Ich denke nicht, dass die Sexualität tatsächlich so eine unglaubliche Kraft besitzt, wie psychoanalytische Tradition es glaubt. Ich denke, dass die Menschen sind meistens relativ faul und müde, ja, und nicht so von irgendwelchen Trieben überhaupt getrieben, ja? Wie das so beschrieben wird. Ich glaube, das ist eine westliche Vorstellung, dass der Mensch immer aktiv sein soll und so weiter. Ich als jemand, der aus dem Osten kommt, teile diese Ansicht nicht. Ich habe einfach andere anthropologische Voraussetzungen. Aber, und komme ich in den Westen, habe ich auch das Gefühl, dass die westlichen Menschen von ihrer realen Beschaffenheit, ja, sie wollen nicht so sehr unterscheiden. Allerdings gibt es eine westliche Ideologie, dass die Leute, die meistens so in der Kneipe sitzen, stundenlang und sitzen, gleichzeitig ständig darüber reden, dass es so wie Virilio, ja, der praktisch die ganze Zeit so ein Café neben dem Haus ist, trotzdem ein Buch nach dem anderen schreibt darüber, wie unglaublich die Geschwindigkeit geworden sind und so weiter, und weil das alles rast und so. Wobei, im Grunde bewegt sie sich kaum von Quartierleitern her, und wenn schon, da einer von 5 Jahren. Aber da sind Ungereimtheiten, denen wir gar nicht nachgehen wollen, weil es handelt sich letztendlich um eine ideologische Konstruktion, als solche soll man sie auch betrachten, nicht als Realitätsbeschreibung. Nur aber, als ideologische Konstruktion ist allerdings diese Geschichte mit Freud, also freudianische Linie der Psychoanalyse, der orthodoxe Linie der Psychoanalyse, scheint mir irgendwie rein intellektuell, ja, von dieser Beobachtung angesehen, irgendwie plausibler zu sein, weil sie die Antwort auf die Frage gibt, woher diese Energie überhaupt kommt, ja, mit dieser schöpferischen Willen und so weiter. Also wo kommt es überhaupt her? Wie ist der Dampfmaschine? Wie funktioniert überhaupt die Dampfmaschine? Und er meint, dass die Dampfmaschine so funktioniert, dass der Mensch halt zunächst einmal, das ist der Hobbsche, wir haben das diskutiert, das Hobbsche Modell, zunächst einmal alles aneignen will und alle Frauen vergewaltigen will, alle Männer umbringen will, oder, naja, so natürliche Wünsche, die man generell hat, ja, wenn man so aktiv im Westen geboren ist. Ja. Und das aber irgendwie nicht schafft, und irgendwann beginnt sich dafür zu hassen. Ja, das heißt, diese kriminelle Energie, die der Mensch von Geburt her hat, kehrt sich gegen ihn selbst. Ja? Und diese Umkehr der kriminellen Energie erzeugt sozusagen die Machtdisposition, also Machtdispositive, ja, Foucault sagen, das ihn befähigt, überhaupt sich selbst zu unterdrücken, und ihn auch befähigt oder ermächtigt, auch andere zu unterdrücken. Ja. Das heißt, das Modell der freudischen Psychoanalyse besteht weniger darin, dass etwa der Mensch, wie das oft beschrieben wird, dass der Mensch die Normen der Gesellschaft interiorisiert oder übernimmt. Dass er sozusagen auf der einen Seite als Es dagegen verstößt, auf der anderen Seite aber sich ihnen unterwirft. Das wird so oft dargestellt, beantwortet aber zwar theoretische Frage danach, woher diese Gesetze überhaupt kommen, also so abstrakte logische Frage, beantwortet aber nicht dynamisch energetische Frage, die im Zentrum der Psychoanalyse stehen, woher kommt die Energie, schlicht und einfach die Macht, die dazu gebraucht wird, also physikalische Macht, physikalische Fähigkeit, die dazu gebraucht wird, um diese Repression de facto zu vollziehen. Und dann sind es nicht die Kräfte der Gesellschaft, das ist das Wichtige, nicht die Kräfte der Gesellschaft, die Gesellschaft ist ja kraftlos. Das ist ja Ausgangspunkt zunächst einmal für die Psychoanalyse. Freud sieht dieses ganze System der kulturellen Konvention und so weiter, als völlig kraftlos. Völlig kraftlos. Diese Regeln, diese Gesetze leisten keinen Widerstand. Weil an sich können sie das nicht tun. Sie sind auch unfähig, Interesse zu werden. Weil sie sind einfach so Hirngespinste in der Massenzone. Sie kommen ins Spiel nur dann erst, wenn der Mensch auf physikalischer Ebene, sagen wir, auf einen Widerstand trifft. Und dieser Widerstand ist nicht Widerstand des Gesetzes. Das ist ein physischer Widerstand. Ja? Zum Beispiel, dass die Mutter sich nicht hingibt. Dass er vom Vater verprügelt wird. Dass er von anderen verprügelt wird. Dass er das nicht erreicht und dass es jenes nicht erreicht. Erst dann erinnert er sich an die Kultur. Ja? Zunächst kommt das Fressen und dann die Moral. Und wenn er kein Fressen kriegt und hungrig bleibt, dann appelliert er an die Moral. Warum? Um wieder Fressen zu bekommen. Nicht, weil er begonnen hat, an Moral zu glauben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Über ich und so weiter sind keine moralischen Instanzen nach Freud. Es sind die Instanzen einer gesellschaftlich geregelten Verfahrens, ein gesellschaftlich geregelten Verfahrens, wie man auf einem allgemein akzeptablen Weg das Gleiche kriegt, was man zunächst einmal zu kriegen versucht, auf einem Weg des unmittelbaren Auslebens der eigenen Triebe. Weder das Gesetz noch die Zivilisation in ihrer moralischen, ästhetischen und sonstigen Dimension kommt bei Freud irgendwann auf irgendwelche Ebene ins Spiel. Freud beschreibt das als rein energetisches Ereignis und beantwortet ihm im Wesentlichen nur die einzige Frage, wie wird eine bestimmte Energie, die eine reine materielle Energie ist, wie wird sie verarbeitet und wie wird sie gelenkt und wird sie umgeleitet unter den Bedingungen ihres sozusagen Fließens, ja, nicht wahr? Durch die Landschaft der modernen Zivilisation. Ja? Wie wird sozusagen dieser Abfuhr, Einfuhr, Ausfuhr und vernetztes System, wie ist das gebaut, so dass diese libidinöse Energie letztendlich verwendet werden kann, um die Maschinen der Zivilisation am Laufen zu halten. Ja? Das ist die Frage der Zufuhr der libidinösen Energie, geregelte Zufuhr der libidinösen Energie. Also ist die gleiche Frage, als wie funktioniert die Elektrizität, ja, nicht wahr? Wie muss die Elektrizität funktionieren, damit es Licht gibt, ja, und damit alles läuft, damit man telefonieren kann. Es ist ganz klar, wie. Erstens, es muss genug Elektrizität sein. Ja, das heißt, es muss genug junge Leute sein, die sexuell motiviert werden. Ja, sie müssen sozusagen diese libidinösen Kräfte schon haben und die einsetzen. Ja, eine ältere, sozusagen entlibidinierte Gesellschaft ist ja wenig energieerzeugend. Ja. Sie müssen diese Kraft haben. Zweitens, diese Kraft muss parzelliert und kontrolliert werden. Wir haben keine Energie, Elektrizität, wann? Entweder wenn es keine Öl gibt oder was auch immer da verbrennt wird, oder, also keine Menschenopfer, nicht wahr? Ja, weil die Menschen Opfer in der Falle. Und auf der anderen Seite, wenn es kein Blitz schlägt, wenn ein Blitz schlägt, ja? Wenn, also ein Blitz, das ist zu viel Energie. Also zu viel Energie führt zum Kurzschluss und dann ist das System aus, ja? Und dann brennt alles ab und die Elektrizität funktioniert auch nicht. In keinem Fall ist es ein Willensproblem, ein Kulturproblem, ein mythologisches Problem oder was auch immer. Es ist immer nur ein praktisch energetisches Problem. Und das ist die Innovativität von einer so einer nicht wahr, sondern wirklich Paradigmenwechsel von Freud, weil er hat die Tatsache, dass das Denken, die Kultur, das alles machtlos ist, energielos, ja? Dematik, nicht materiell, hat das ernst genommen. Und er hat tatsächlich versucht, unter den Bedingungen der absoluten Naturhaftigkeit, Dinghaftigkeit des Menschen, sich zu fragen, wie so ein Ding-Mensch energetisch funktioniert. Und dann so etwas bekommen wie ein Auto, ja, ich war eben wie ein Motor. Ja. Im Grunde Autonomie, so wie Autonomie des Einzelnen, so wie der Psychoanalyse versteht, es ist so wie Automobil. Ja. Das ist der Mensch, der sich selbst bewegt. Aber er bewegt sich selbst, weil er einen Motor hat und dann wird was verbrannt, ja, in diesem Motor. Und das ist es eben. Ja gut, haben wir dieses Modell, also das radikale Modell, wie entsteht dann der Held? Der Held entsteht durch die extreme Versorgung des repressiven Mechanismen mit der libidinösen Energie. Und das ist etwas, was zu einer Kritik des Heldenhaften, ja, nicht wahr, bei vielen geführt hat. Also Marcuse, gepanzerte Persönlichkeit und so weiter und so fort. Das heißt, letztendlich ist der Held derjenige, und das ist, denke ich, ja auch psychologisch nicht unklug anzunehmen, der am meisten erschrocken ist. Ja? Also am meisten sich fürchtet. Weil der Mensch, der sich der nicht so sehr erschrocken ist, nicht so sehr traumatisiert und nicht so sehr unterdrückt war, der hat noch nicht diese Zufuhr der negativen Energie, ja, in sein Triebwerkssystem. So ein Mensch ist zu vertrauensfähig. Ja. Der denkt, es passiert schon nicht. Ja. Irgendwie komme ich durch. Ja. Irgendwie werden mein Begehren befriedigt. Irgendwie wird alles gut. Ja. Und so ein Mensch wird nie zum Helden. Zum Helden wird nur ein Mensch nach der psychanalytischen Theorie, aber die ist nicht unklug, finde ich. Und wenn man das Leben beobachtet, findet man auch Beweise dafür oder Beispiele dafür. Beweise findet nicht, aber Beispiele. Dass die Menschen, die völlig verzweifelt sind, dass sie das Gefühl haben, entweder machen sie es selbst jetzt, ja, und es wird nie gemacht, entweder setzen sie das durch oder sie kriegen es nicht. Entweder organisieren sie alles oder alles geht schief und so weiter. Das heißt, nur sehr paranoide, nervöse, hysterische, zutiefst erschrockene Gestalten, ja, sind diejenigen, die genug negative Energie ansammeln und produzieren, um überhaupt irgendetwas Heldenhaftes zu erreichen. Ja. Das heißt, ein Grad der Repression, die sich selbst und ihrer Umgebung zu entfalten, der dieser Umgebung formt. Weil sie sonst das Gefühl haben, alles einfach geht schief und nichts wird realisiert. Die Vertrauen in die Gesellschaft haben, Vertrauen in die Liebe, ja, nicht wahr, das ist die Liebe und Pflicht, ja, nicht wahr, klassische Geschichten aus französischem Klassizismus, die Vertrauen haben in die Verhältnisse, die werden nie zum Helden. Held ist eine zutiefst negative Figur. Also das eine. Das andere ist die Frage, warum andere mögen den Helden. Also Held ist sozusagen entsteht aus dieser Überdosis der negativen Energie, der frustrierten Energie. Warum aber gefällt Held der anderen? Weil sie von Neid erfüllt werden. Ja, es gibt eine schöne Analyse von des Führerprinzips, ja, ich war von Freud. Er fragt sich, wie bildet sich die Masse? Und er sagt, die Masse bildet sich dadurch, dass die Menschen, dass das Stärkste bei Menschen ist der Neid. Schadenfreude, also in Bezug auf die anderen, in Bezug auf sich selbst, die maximale Befriedigung ihrer Bedürfnisse, aber in Bezug auf die anderen, die maximale Schadenfreude und Neid. Und so, sie kümmern sich darum, dass der andere nicht mehr kriegt, als sie gekriegt haben. Und die anderen kümmern sich darum, dass sie auch nicht mehr kriegen, als sie gekriegt haben und so weiter. So entsteht ein gewisses Netz in der Gesellschaft, das alle Menschen gleich frustriert und sie auf der gleichen Distanz vor der Befriedigung hält. Ja. Und diese Befriedigung wird allerdings repräsentiert durch einen Helden, durch einen Führer oder durch einen starken Staat. Jeder kümmert aber sich darum, dass sie sozusagen, dass der andere nicht zu sehr nahe zu Führer kommt. Sozusagen nicht zu sehr nahe zu Quelle des Willens kommt. Nicht zu nahe an die Möglichkeit der Befriedigung. Und durch diese allgemeine Frustration, die jeder für jeden anderen verursacht, entsteht die Masse oder das Volk als eine Ansammlung der Unzufriedenen, die sozusagen sich darum kümmert, dass die anderen genauso zufrieden bleiben wie sie selbst. Und auf diese Weise die Stabilität des Regimes, die Stabilität des Staates und die Stabilität des Heldenprinzips von der Masse her gewährleisten, außer dass sie alle gemeinsam rebellieren, wie im Falle von Moses hier etwa, und den Moses umbringen, ja, also den Helden umbringen. Tun sie das, dann kommt der Mechanismus des Neides später ins Spiel. Also keiner will, dass der andere die Stelle annimmt des ermordeten Helden. Und so bekommt dieser Held eine nachträgliche, postmortale Verehrung. Ja, und wird dann nachträglich zu Führer, aber aus dem gleichen Neidprinzip ausgehen. Das heißt, wir haben sozusagen diese Inversion des Begehrens, diese Zufuhr, ständige Zufuhr der negativen Energie. Und diese ständige Zufuhr der negativen Energie führt zu Selbstzügelung und der Selbstformierung, Selbstunterdrückung der Massen. Und das Helden auch gleichzeitig. Ja, das ist so ein Mechanismus der Selbstunterdrückung. Und dadurch, dass man sich selbst unterdrückt, wird man von der anderen nicht unterdrückt. Das hat übrigens schon Nietzsche darauf hingewiesen. Dass die einzige Möglichkeit, von anderen nicht unterdrückt zu werden, ist, sich selbst so weit wie möglich zu unterdrücken. Weil wenn man sich selbst unterdrückt, dann ist sozusagen die Sache schon getan und der andere hat nichts mehr zu suchen. Ja, das ist ein Prinzip der Selbstausbeutung. Ja, nicht wahr? Wenn ich sich selbst ausbeute, dann beuten mich die anderen nicht aus. Ja? Wenn ich mich selbst beherrsche, beherrschen mich die anderen nicht. Ja, und so weiter und so fort. Das ist das Prinzip Souveränität. Ja, also das verstehe. Und diese Souveränität, Gesetzgebung und so weiter, ist wie gesagt, in keinem Moment Kultur, in keinem Moment Zivilisation, als aber durchgehend ein energetisches System. Dann aber, sagt ja sicherlich Freud, es ist ein kulturtragendes System. Schon. Das heißt, einmal haben wir so ein Triebkraftwerk, jedes andere Kraftwerk. Können wir es ansetzen? Wir können diese Mechanismen ansetzen, um Zivilisation und Kultur zu sichern gegen den Zerstörung. Das Modell hat den Vorteil, dass, wie gesagt, an keiner Stelle etwas Positives allerdings sozusagen, dass die Kultur und Zivilisation auf der Ebene der Materialität selbst keine Autonomie oder positiven Wert zugeschrieben werden. In diesem Sinne eine Radikalität vorhanden, die man nicht unterschätzen will. So, ich habe das so eher, wie Sie bemerkt haben, so eine kleine Verteidigung von Freud vorgenommen, weil sie sehr überzeugend und immer scheint sehr gut sozusagen die Gegenseite vorgestellt haben. Und ich habe gedacht, wir verwandeln sozusagen dieses Seminar in ein Gericht, also dass die andere Seite sozusagen ihren Rechtsanwalt, wenn auch ein Schwacher, Schwachen bekommt. Ja gut, dann machen wir eine Unterbrechung.